Oh, danke, das ist ein interessanter Tipp. Dass es an so einer Kleinigkeit liegen könnte. So, okay. So, jetzt haben wir gespeist und uns ausgeruht. Und nun möchte die Mittagsmüdigkeit nach uns greifen. Aber der Referent hat vorgesorgt. Und den pfeffrigen Teil, den ich schon angekündigt hatte, den habe ich für jetzt reserviert. Damit wir Energie haben und aufgerührt sind, der Versuchung zu schlafen, zu widerstehen. Einige wissen nicht, was ich meine mit pfeffrigen Teil. Als ich hier ankam, gab es eine kleine prophetische Handlung, die er wahrscheinlich gar nicht so gemeint hat. Aber zum Beginn, als ich hier kam, hat ihm ein kleines Geschenk überreicht, der Markus. Und das war Originalpfeffer aus Borneo. Und ich sage, ja, ich verstehe die Botschaft, okay. Es soll ein bisschen Pfeffer auch dabei sein. Petrus sagte, eure Rede sei gewürzt, nicht wahr? Also, und nee, ist kein Spaß, das, was jetzt am Nachmittag kommt, ist extrem wichtig. Für jeden von uns, egal wo wir jetzt gerade sind in unserer geistlichen Reise und egal auch welches Maß von Verantwortung wir haben. Ich muss aber das, was ich vorhin dort behandelt habe, noch ein bisschen abrunden, damit das dann irgendwie zusammenpasst zu dem, was also dann der pfeffrige Teil ist. Wir hatten Hebräer 4, Vers 12. Da ist das Wort Gottes, das in uns wirkt, als ein chirurgisches Instrument des Heiligen Geistes. Und das arbeitet in uns und es trennt Seele und Geist. Und diese Trennung geschieht nicht durch, indem wir hören, sondern indem wir Hörer und Täter sind des Wortes. Das heißt also, dass wir in ganz praktischer Weise Botschaften hören mit der Frage, okay, was soll ich jetzt tun? Viele sitzen und hören Verkündigungen mit der Idee, okay, was gibt es Neues zu hören? Und dann wird das sehr langweilig, weil irgendwann haben wir alle Themen schon einmal durch und haben alles schon gehört. Aber wenn wir hören mit dem Herzen, okay, was sagt Gott zu mir, was soll ich tun? Und indem wir unser Leben anschauen und das Wort Gottes daneben legen und genau schauen, was wir eigentlich tun, sehen wir eine ganze Reihe von kleinen, manchmal ganz unscheinbaren, aber extrem wichtigen Gehorsamschritten. Und wenn wir diese Gehorsamschritte tun und uns dazu anleiten, immer wieder zu tun, was das Wort sagt, dann bewirkt das Wort Gottes in uns eben diese zunehmende Trennung von Seele und Geist. Und die ist extrem wichtig, weil Gott ist Geist. Und Gott kann nur mit deinem Geist berührt und erkannt und erfahren werden. Deine Seele ist nicht imstande, Begegnungen mit Gott zu haben, Gott zu sehen, Gott zu erkennen und so weiter. Nur der Geist. Und der Geist bitte nicht, das Wort Geist nicht im humanistischen Sinne, irgendwie im Sinne von Intellekt, sondern der Intellekt gehört zur Seele. Wie dein Wille auch und deine Gefühle gehören zur Seele. Aber der Geist, das ist dasjenige in dir, was in der Bekehrung neu geworden ist. Etwas von Gott ist neu geworden in dir. Du hast einen neuen Geist. Und mit diesem Geist bist du jetzt imstande, wenn du diesen Geist trainierst und lernst, in dieser Dimension des Geistes zu leben, du bist imstande, Begegnungen mit Gott zu haben, ihm zu vertrauen, von ihm zu empfangen, aber auch ihn zu lieben und ihm zu geben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wiederum ist das nicht, sind das nicht zwei verschiedene Kategorien, okay, also im Geist und dann auch noch in der Wahrheit. Durch Wahrheit kommen wir in die Dimension des Geistes. Also der zweite Teil anbete im Geist und in der Wahrheit. Der zweite Teil erklärt näher, wie wir in die Dimension des Geistes kommen. Hingabe an die Wahrheit. Und das sind die vielen kleinen Dinge, wo Gott sagt, komm vor mein Angesicht, danke, freu dich, segne, vergib, gib, diene. Und all diese vielen kleinen Dinge, die so schnell zu überlesen sind und die man so schnell übersieht und denkt, ja, wir müssen uns um die großen, wichtigen Dinge kümmern. Aber diese Schritte, die bewirken, dass Gott mit seinem chirurgischen Instrument an unserem Herzen arbeiten kann. Trennung von Seele und Geist ist absolut notwendig. Und es geschieht nicht durch Hören, sondern indem wir tun, was das Wort sagt. Wenn Gott uns überführt, zum Beispiel von Fäkalsprache, und wir merken, hey, das ist nicht, wie Christus möchte, dass wir reden, das passt nicht zu ihm, dann schmeißen wir diese Ausdrücke raus aus unserem Vokabular und wir bemühen uns um eine saubere, vernünftige Sprache. Und wir benutzen nicht mehr Ausdrücke, wie das die Heiden tun. Also eine Kleinigkeit, aber eine ganz wichtige Kleinigkeit. Ja? Oder wie wir über uns selber reden. Manche Leute machen sich mit ihrem eigenen Reden, mit ihrem eigenen Mund immer wieder runter und klagen sich an und jammern und stöhnen und bescheinigen sich, dass sie nie vorwärts kommen und dass mit ihnen nichts geht und dass ihr geistiges Leben nicht funktioniert und dass Gott ihre Gebete nicht hört und dass sie schon alles probiert haben und jeden Seelsorger verheizt haben und dass es nichts gebracht hat und dass es auch nichts bringen wird und so weiter und so weiter. Und ich sage immer, ja, red nur weiter so, die Depression ist nah. Wir haben nicht alles zu reden, wonach uns zumute ist, sondern wir reden das, was wahr ist. Und wenn du sagst, oh, ich bin ganz alleine, keiner kümmert sich um mich, dann hast du gerade eine Lüge ausgesprochen, weil Gott ist da. Vielleicht ist die ganze Volk Gottes um dich herum lieblos, aber du bist nicht alleine. Gott ist da. Und er kümmert sich und er kennt dich und er sorgt für dich. Ja? So, wir sagen eine Menge Dinge, die nicht wahr sind. Und wir müssen aufpassen. Und wir müssen unsere Zunge disziplinieren. Wenn wir unsere Zunge nicht disziplinieren, wenn wir unsere Worte nicht in Übereinstimmung mit der Wahrheit bringen, wir können nicht herrschen, sondern wir werden beherrscht werden. Das ist, was die Bibel sagt. Ich kann da nicht weiter darauf eingehen. Das wäre eine Stunde für sich. Also hier ist einfach der Punkt, durch praktische Gehorsamsschritte, gegen unsere Gefühle, gegen unser Lustgefühl. Viele Male stehe ich auf und habe alles andere als Lust zum Beten. Kennt das auch jemand? Doch, zwei, ja. Naja. Vielleicht ist das in Schwabenland alles ganz anders, ja. Das kann ja sein. Die sind irgendwie schon alle so geisterfüllt irgendwie erwacht und es drängt sie zum Gebet und Stunden später, ja, und dann. Nee. Aber ich habe mich hingegeben, ich habe ein Gelübde gemacht, ich habe versprochen, ich werde Gott suchen jeden Morgen und ich werde Gott begegnen und ich öffne mein Herz und ich erkläre Gott, wer er ist und wie gut er ist. Und ich bemühe mich, mein Leben zu disziplinieren und sage, das ist das Erste in meinem Leben. Und das der einzige Grund, wenn das mal ausfällt, das ist, wenn ich diese komischen Flüge habe gen Osten, wo ich nachts um eins losfliege und morgens um vier in Moskau ankomme und dann halb tot ohne Schlaf auf dem Flughafen sitze und dann Stunden später weiterfliege nach Zentralasien. Das sind Tage, wo ich nicht eine normale Gebetszeit habe. Ich bete auch, aber das ist nicht normal. Ja? So, solche Ausnahmen gibt es. Und sollte es irgendwie sein, dass du irgendwann im Koma bist oder in Intensivstation, dann darf es auch mal Ausnahmen geben. Aber ansonsten gibt es keine Ausnahmen. Wir sind hingegeben, wir suchen Gottes Angesicht täglich. Täglich. Und wir erlauben nicht irgendwelche Ausreden. Ja, ich habe keine Zeit dafür. Das ist das Wichtigste. Und ich will Gott haben in meinem Leben. Und deswegen habe ich keine Zeit für anderes Zeugs, aber dafür habe ich Zeit. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Und so wirkt das Wort Gottes in uns und es befähigt uns, geistlich wach zu werden, geistlich sensibel zu werden. Lass uns zu 1. Korinther Kapitel 2 gehen. Und hier würde ich am liebsten durch Kapitel 1, 2 und 3 gehen, um euch zu zeigen, die größte Gefahr für göttliche Weisheit ist die menschliche Weisheit. Das ist die größte Gefahr. Aber das lassen wir jetzt beiseite. Aber ich möchte euch Kapitel 2, Vers 14 zeigen. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Da steht nicht, er will es nicht, der kann es gar nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dieses Wort, was hier in der Elberfelder Bibel mit ein natürlicher Mensch übersetzt wird, der natürliche Mensch, bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt der seelische Mensch. In der Fußnote findest du es auch. Es ist eindeutig gemeint, der seelische Mensch. Ein Christ, der stecken geblieben ist, der, weil er sich Faulheit erlaubt hat und sich erlaubt hat, immer wieder zu pausieren vom Gehorsam und nicht gehorsam Schritte zu gehen, der nicht diese Trennung von Seele und Geist erfährt. Er bleibt auf dem Niveau und der Ebene der Seele stecken. Und dann hört er das wahre Wort, dann hört er Beschreibung, wie Gott ist, was wirklich Gnade ist, was der Plan Gottes ist. Und er versteht nur Bahnhof. Er versteht überhaupt nichts. Er meint zu verstehen, das macht die Sache noch viel schlimmer. Und er hört Dinge, aber er versteht etwas vollkommen anderes. Und er kann nicht die Gedanken Gottes, den Plan Gottes erkennen. Weil die Wahrheit kann nur mit dem Geist aufgenommen werden. Und darum ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir so schnell wie möglich geistliche Christen werden, die nicht von der Seele, sprich von unseren Gefühlen oder von unserem Verstand. Ja, manche Leute, die sehr intellektuell sind, die sehen Christen irgendwie, die gefühlsbetont sind. Und dann sagen sie, wie seelisch. Ja, Leute, die im Verstand sind und der Verstand ist nicht unter der Zucht des Wortes Gottes, sind genauso seelisch. Ja. Und Menschen, die im Geist sind, aber dann die Liebe Gottes erleben und einfach dahinschmelzen vor Gott, die sind nicht gefühlsmäßig, sie sind im Geist, weil Gott ihnen dient. Ja, so geistliches Leben ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass eine Abwesenheit von Gefühlen da ist. Aber der geistliche Mensch wird nicht bestimmt von Gefühlen. Aber der seelische Mensch wird hin und her gerüttelt von seinen Gefühlen, ist mal oben auf und ist mal ganz unten, mal ist er ganz oben, weiß gar nicht, wie überhaupt irgendein anderer Christ Probleme haben könnte und im nächsten Moment ist er total unten im Keller und weiß gar nicht mehr, ob er errettet ist und so geht das immer hin und her und er ist völlig abhängig von Stimmungen und auch von dem, was andere Leute mitbringen und ist völlig instabil, hängt sich an Menschen und so weiter und so weiter. Der seelische Christ hat viele Probleme und erzeugt viele Probleme. Und darum ist es notwendig, wenn die Gemeinde wachsen soll. Wir müssen hineinkommen in ein Leben im Geist, damit wir verstehen, was der Geist der Gemeinde sagt. Und geht doch bitte selber noch zu Hause dann zu Jakobus 3 und da siehst du die Weisheit Gottes im Unterschied zur Weisheit, die eben nicht die Weisheit Gottes ist und sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Und ich glaube, das bedeutet, wenn ein Christ sich lange genug erlaubt, auf der seelischen Ebene zu sein, jetzt hör gut zu, weil das ein kleiner Schocker ist, wenn ein Christ sich erlaubt, lange genug, gegen alle Belehrung, gegen alle Anweisung, gegen alle Ermahnung, er erlaubt sich einfach, dem Wort zu widerstehen und er tut nicht, was das Wort sagt, er wird von etwas beeinflusst, was nicht der Heilige Geist ist. Das ist eine hochgefährliche Angelegenheit. Und darum wird es heute Nachmittag gehen, um die Verführung. Das Wort Gottes nimmt sich sehr viel Raum, oder die Schreiber des Neuen Testamentes und überhaupt der Bibel, aber speziell auch im Neuen Testament, nehmen sehr viel Zeit, um über dieses wichtige Thema Verführung zu berichten und davor zu warnen. Aber nicht nur zu warnen, sondern auch zu erklären, was ist Verführung und wie funktioniert Verführung, unter welchen Umständen kann ein Christ verführt werden. Das herausragende Merkmal der Endzeit ist religiöse Verführung. Und wir müssen darüber etwas wissen. Und wir müssen wissen, wie gefährlich das ist. Und wir müssen wissen, wie wir uns davor schützen. Viele, wenn sie an Endzeit denken, sie denken nur an irgendwelche interessanten oder dramatischen Ereignisse. Und am liebsten gerne würden sie alles wissen, wie jetzt alles funktioniert und so weiter. Die Jünger waren auch so. Und Jesus sprach von der Zeit, wenn er wiederkommt und das Reich aufrichtet. Und sie sagen, ja, was ist das Zeichen deines Kommens? Und die erste Antwort, Jesus hat das beantwortet, aber die erste Antwort war, seht zu, dass euch niemand verführe. Was will er damit sagen? Es nützt dir nichts, den perfekten Endzeitplan zu verstehen, wenn du nicht lernst, auf dein Leben zu achten. Wichtiger als alle Details zu wissen, das hat auch seinen Platz. Aber wichtiger als das ist zu lernen, so zu leben, dass wir unser Herz bewahren, dass wir nicht in Verführung hineinfallen, dass wir nicht verführt werden. Jesus hat davor gewarnt. Die Apostel haben davor gewarnt. Kolosser 2. Paulus er redet hier in Vers 3 von Christus, in dem alle Schätze, Kolosser 2, Vers 3, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und dann noch einmal in Vers 8, 2, 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Es ist meine Verantwortung zuzusehen, dass ich nicht von irgendwas eingefangen werde, was gar nicht von Gott ist. Das bedeutet erstens, es gibt Gefahren, da sind irgendwelche Dinge, die mich einfangen wollen, und zweitens, ich kann lernen, mich zu schützen. Es ist meine Verantwortung. Und wenn ich tue, was Gott mir sagt, da kann da draußen versuchen, mich einzufangen, wer will. Ich werde nicht eingefangen. Nicht, weil ich so clever bin, sondern weil Gott mein Schutz ist. Und weil ich tue, was Gottes Wort sagt. Seht zu, dass niemand euch verführe. Also das heißt, da ist nicht ein grenzenlos mächtiger Teufel unterwegs. Und wenn der sich ein armes Christlein ausgesucht hat, dann wird er den verschlingen, egal was der macht oder nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Da ist ein Teufel unterwegs und er versucht, Christen zu verschlingen. Und viele hat er verschlungen und viele wird er noch verschlingen, ja. Aber wir sind nicht hilflos ausgeliefert den Machenschaften des Teufels. Sondern Gott ist unser Schutz, Gott ist unsere Hilfe, Gott ist unsere Weisheit und Gott wird uns bewahren. So Verführung ist nicht, ja, jeder Fünfte wird verführt, okay, 1, 2, 3, 4, Pech gehabt. 1, 2, 3, 4, Pech gehabt. Nein, nicht so. Sondern wir haben alle Möglichkeiten, wenn wir auf die apostolische Lehre achten, in den Schutz Gottes hineinzukommen und dort zu bleiben. Und da kann uns herum wehen, was will, wir werden stehen auf dem Felsen, der Christus heißt. Amen. Sondern wir müssen verstehen, was ist da los und wie passiert das und worum geht's überhaupt? Was für eine Verführung ist das? 2. Thessalonicher. Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Ich möchte bitten, dass ihr beachtet die Reihenfolge. Die Ankunft unseres Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst. Weder durch Geist, also das heißt durch irgendwelche Offenbarungen, die da jemand von sich gibt, oder durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns. Das heißt, da waren gefälschte Briefe unterwegs. Und die waren unterschrieben mit Paulus, aber die waren nicht von Paulus. Und Leute wollten die Gemeinde verwirren. Und was haben diese Botschaften, sei es durch irgendwelche Pseudoprophetien oder durch Wort oder durch Briefe, was haben die also für Inhalt gehabt oder nahegelegt, als ob der Tag des Herrn da wäre. Da waren Leute, Später wird es auch nochmal beschrieben bei Paulus. Da ist der Alexander, der Schmied, der erzählt, die Auferstehung ist schon passiert und hat die Leute alle durcheinander gebracht. Und hier geht es auch darum, als ob der Tag des Herrn schon da wäre, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, welcher Tag? Der Tag der Ankunft unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Es gibt einen Tag und an diesem Tag ist die Ankunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Das ist, was Paulus sagt. Wenn du zu viel finale Zeugs gelesen hast, ich meine nicht das gute Buch da auf dem Büchertisch, die Vorbereitung auf Gottes Finale, sondern diese amerikanischen Romane, dann haben sie dir erzählt, da gibt es einen geheimnisvollen Tag der Entrückung, wo auf einmal deine Familie nur noch deine Kleider und deine Schuhe wiederfindet und du bist irgendwie verschwunden und Millionen andere Christen auch und Flugzeuge stürzen ab, weil der Pilot auch entrückt worden ist und alle wundern sich, wo die Christen alle geblieben sind, weil Jesus sie heimlich alle weggenommen hat und dann kommen die 7 Jahre und dann kommt der Antichrist, ihr Lieben. Paulus sagt, der Tag der Ankunft unseres Herrn und unsere Vereinigung. Er sagt nicht unsere Vereinigung und 7 Jahre später der Tag der Ankunft des Herrn. Das schockt vielleicht mancher, weil wir lieben diese Idee, bevor es hier richtig eng wird und der Antichrist hier seine ganzen Sachen aufhört. Macht euch keine Sorgen, der Herr entrückt euch und ihr werdet allem entkommen. Wir lieben diese Idee, aber leider ist sie eine gewaltige Lüge. Sie ist eine gewaltige Lüge. Das ist jetzt nicht mein Thema, Entrückung und wann findet Entrückung statt. Das könnte man in Ruhe noch mal ein andermal anschauen, aber ich will einfach sagen, hallo. Wenn wir glauben, alles ist easy und bevor es hier schlimm wird, der Herr holt uns sowieso raus. Möchtest du mal nach China gehen und diese Botschaft da verkündigen? Möchtest du mal in China sagen, macht euch keine Sorge, bevor es richtig eng wird, bevor es ans Eingemachte geht, kommt sowieso der Herr und holt uns hier raus? Wenn irgendeine Botschaft nicht in irgendeinem Kontinent gepredigt werden kann, ist sie nicht das Wort Gottes. Verstehst du? Und die Gemeinde in China geht durch eine furchtbare Verfolgung. Und in anderen Ländern ist es auch so. Und das wird noch weiter zunehmen. Und die Idee, in Gottes Liebe wird Gott nicht zulassen, dass Christen durch Schwierigkeiten gehen, ist eine Lüge. Ist eine Lüge. Sie stimmt nicht mit der Kirchengeschichte überein, sie stimmt nicht mit der gegenwärtigen Erfahrung überein und sie stimmt nicht mit der Bibel überein. Das ist das Wichtigste. Ja. Und da ist Verführung zu diesem Thema. Dieser Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. So, also hier liegt Paulus die Reihenfolge fest. In welcher Reihenfolge werden die Dinge sich ereignen? Erst kommt der große Abfall. Das heißt, viele, viele Christen, weil sie nicht mehr hingegeben sind der Wahrheit, nicht mehr verpflichtet sind der Wahrheit, und so gerne andere Dinge glauben möchten, werden eine gewaltige religiöse Verführung erleben und werden abfallen von ihrer Nachfolge, von ihrer Hingabe an den Herrn. Und nach dem Abfall kommt der Antichrist. Denn der Abfall bildet die Hure. Schon mal was gehört von der Hure? Merk dir dieses Wort. Und du wirst sehr viel mehr in den nächsten Jahren darüber hören. Weil es hat begonnen, dass die Hure sich formiert. Die Hure ist eine religiöse Gemeinschaft weltweit mit verschiedensten Akzenten und Schattierungen und Ausprägungen. Aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie reden viel von Jesus, aber sie gehorchen ihm nicht. Und sie führen religiöses Vokabular in ihrem Mund. Und sie reden sehr viel von Liebe und sie reden sehr viel von Einheit. Und ihr Herz ist in Rebellion gegen Gott. Und das sind die beiden Größen, die in der Endzeit dann die entscheidende Rolle spielen. Die Hure. Und die Hure bereitet den Weg für den Antichristen. Und die Braut. Christus hat eine Braut. Und die Braut bereitet den Weg für Christus. Das ist ganz einfach. Es gibt eine Hure und es gibt eine Braut. Und wir wollen zur Braut gehören. Wir wollen auf der richtigen Seite stehen. Wir wollen nicht abfallen. Wir wollen nicht verführt werden. Amen. Gehe ich davon aus, dass das so unser Konsens ist? Amen. Wir können nicht sagen, oh, das interessiert uns jetzt nicht. Es muss uns interessieren, weil in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, werden die Weichen gestellt. Und wir werden das sehen, immer deutlicher, und das hat schon längst begonnen. Wir werden sehen, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, jede Gruppierung, jede Strömung, jedes Netzwerk, jede Konfession, jede einzelne Gemeinde, jeder einzelne Gläubiger muss sich entscheiden, welchen Weg er gibt. Und am Ende gibt es nur zwei Wege. Den Weg der Hure ins Verderben und den Weg der Braut. Es gibt nur zwei Wege. Nur zwei. Merkt ihr, nur zwei. Wir hätten gerne vier. Oder fünf. Aber es gibt nur zwei. Und der Heilige Geist wird sehr, sehr, sehr deutlich über das Thema Hure und Braut und die Verführung und Schutz vor Verführung reden. Sehr, sehr, sehr deutlich. Wir werden das sehen in den nächsten Jahren, weil wir schon mittendrin in diesem Prozess sind. So, noch einmal. Das ist die Reihenfolge, wie Paulus sie beschreibt. Der große Abfall, Antichrist und dann der Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Gehen wir zu 2. Timotheus und hier beschreibt Paulus wiederum Merkmale dieses Abfalls. Dieses Kapitel ist hier überschrieben in meiner Bibel, das ist dann nachträglich eingefügt, aber das soll dann so erklären, was das dann beinhaltet, dass die Verderbnis der Endzeit. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und bei dieser Formulierung merken wir auf einmal, Paulus redet überhaupt nicht von der Welt. Paulus redet von Menschen, die sich gläubig nennen. Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Eine äußere Form der Gottseligkeit, also Sticker auf dem Auto, Bibel unterm Arm, sonntags, Stechschritt zur Gemeinde. Frommes Vokabular. Und er sagt, aber hinter diesem äußeren Schein ist ein Lebensstil, wie ihn die Welt führt. Und sie verleugnen die Kraft Gottes, das bedeutet, sie erzählen dir, Mann, wir sind alle nur Menschen, das ist normal, so ist das nun mal, wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch nicht im Himmel, diese Dinge gehören zum Leben. Aber nach dem Neuen Testament nicht zum Leben eines Kindes Gottes, sondern da ist Golgatha die Kraft der Erlösung von der Macht der Sünde. Nicht nur ein Freifahrtschein zum Himmel, sondern die Kraft, die uns hilft, wenn wir mit dieser Kraft kooperieren, Sünde, Lieblosigkeit, prahlen, aufgeblasen sein, Verräter, unenthaltsam und all diese Dinge, das Vergnügen mehr liebend als Gott, all diese Dinge zu überwinden. Das ist das Evangelium. Da ist eine Kraft da, die uns hilft, jetzt anders zu leben. Ich habe schon gehört, diesen Spruch, wo Christen in aller scheinbaren Demut irgendwie sagen, Christen sind nicht besser. Nein, nein, die haben es nur besser. Ach, wie klingt das nett. Wie klingt das bescheiden und demütig. Und es ist ein Schlag ins Gesicht der apostolischen Botschaft von Erlösung. Wenn Christen nicht anders leben, wenn Christen nach den Maßstäben der Welt leben, dann bezeichnet Paulus sie als Abgefallene. Abfall ist nicht, jemand kommt ein Jahr nicht mehr zur Gemeinde und wir machen uns Sorgen, du, vielleicht fällt er am Ende noch ab. Abfall ist, wenn jemand aufhört, Christus nachzufolgen, wenn er aufhört, in einem Veränderungsprozess zu sein, um Christus immer ähnlicher zu werden, dann fällt er ab. Es hat überhaupt nichts mit äußerlichen Dingen wie Gemeindebesuch oder Aktivitäten oder Konferenzbesuche oder Dienste in der Gemeinde. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern es ist die innere Verbindung zum Herrn, die nicht mehr da ist. Und das Leben aus Gott hat aufgehört zu fließen. Und Paulus sagt hier etwas absolut Schockierendes, nachdem er diese Leute beschrieben hat. Und von diesen wende dich weg. Es gibt kaum Christen, die das glauben. Aber hier sagt Paulus, und an manchen anderen Stellen sagt das Wort Gottes das auch, von Menschen, die sich Christen nennen, aber in Sünde leben und in Sünde bleiben wollen, sollen wir uns abwenden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Das ist vollkommen konträr zu der heutigen Stimmung von Vereinigung und wir gehören doch zusammen und wir müssen doch tolerant sein, wir sollen doch Liebe üben und all diese ganzen Sprüche, die alle so fromm klingen, als kämen sie geradewegs vom Himmel. Aber wer Christus kennt, wer die Wahrheit kennt, wer den Heiligen Geist kennt, weiß, dass diese Worte geradewegs aus der Hölle kommen. Sie kommen aus der Hölle und sie haben ein Ziel, die Christen zu vernebeln und die Christen in unheiligen Verbindungen zu lassen, damit die Kraft Gottes auch in ihrem Leben aufhört zu wirken. Das ist das Ziel. Später kann ich das mit anderen Schriften noch ein bisschen mehr verdeutlichen. Jetzt will ich euch mal diesen Abfall ein bisschen zeigen. Was ist die innere Dynamik? Was passiert, bevor oder wenn ein Mensch abfällt? Es heißt hier in Vers 7, von diesen Leuten, von diesen Menschen, die sagen, wir gehören dem Herrn, aber sie leben einen Lebensstil in der Sünde. Die immer, Vers 7, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Thema den ganzen Tag über die Wahrheit. Die Wahrheit und unsere Beziehung zur Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit. Und diese Leute lernen, das heißt, die gehen zu Seminare. Die machen alle Veranstaltungen mit, die gehen zu Konferenzen, die schauen sich Videos an, Fernsehprogramme, sie haben Bücher zu Hause, sie lernen und lernen und lernen. Und Paulus schaut sich das alles an und dann sagt er was ganz, ganz Furchtbares. Sie können gar nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, es ist alles umsonst. Die lange Fahrt zur Konferenz, das ganze Geld auszugeben, war alles umsonst. Die viele Zeit, die sie investiert haben, um zu lernen, zu studieren, alles umsonst. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Ich finde es absolut schrecklich. Die investieren Mühe und dann kommt Paulus daher und sagt, egal wie sehr sie sich noch bemühen, sie werden nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und denkt dran, da hatten wir vorhin schon, Johannes 8, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Das heißt, wenn die nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, werden sie also nicht frei werden. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Hast du auch schon Christen getroffen, die voller Probleme sind, obwohl sie viele Jahre Christen sind? Und triffst du sie 10 Jahre später wieder, haben sie noch mehr Probleme. Schon mal solche Leute getroffen? Arme Menschen, die um sich selber drehen, die einen Seelsorger nach dem anderen verheizen und so viel Gebet schon hatten und so viel Befreiungsdienst und so viel Flüche brechen und so viel dies und so viel das und es wird überhaupt nicht besser mit ihnen. Und da ist ein Grund dahinter. Warum können diese Leute nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Vers 8, auf die Weise, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben, unbewehrt. Das heißt, diese Menschen haben niemals von ihrer Unabhängigkeit sich abgekehrt. Sie haben niemals das getan, was wir heute Morgen hier erklärt haben und was, wozu ich euch eingeladen habe. Sie haben niemals eine Entscheidung getroffen. Gott ist die Wahrheit. Und er hat das Recht, mir zu sagen, wie ich zu denken habe, wie ich zu sprechen habe, wie ich zu fantasieren habe, wie ich zu träumen habe, wie ich zu wünschen habe, wie ich zu leben habe. Und ich bejahe das. Und ich gebe ihm das Recht. Und ich unterstelle mich seiner Ordnung. Und ich sage, ich will in meinem Leben die Herrschaft Christi, die Herrschaft des Wortes Gottes aufrichten. Ich will es. Und ich gehe Schritte, damit diese Ordnung immer deutlicher und immer sichtbarer wird. Diese Menschen widerstehen der Wahrheit. Sie haben niemals eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, der kann mir da vorne viel erzählen. Von wegen meinen Zehnten geben, wo ich so wenig noch habe. Und dann soll ich auch noch Geld geben. Wie grausam wollen die eigentlich noch sein mit mir? Und so weiter und so weiter. Von wegen sexuell reinleben. Wir leben zusammen und wir sind vor Gott verheiratet. Wir beide wissen das. Ja. Und voriges Jahr war ich auch mit der anderen von Gott verheiratet. Ja, das wissen wir. Hallo. Jemand fragt, ja, ist nicht die Ehe vollzogen, wenn zwei ins Bett gehen? Die Ehe ist ein Bund, ein heiliger Bund, der vor Gott und vor Menschen geschlossen wird. Und nachdem der Bund fürs Leben geschlossen ist, fängt die sexuelle Beziehung an. Das ist die Ordnung Gottes. Und alles andere ist nicht die Ordnung Gottes. Und es ist Auflehnung und Gesetzlosigkeit gegen die heilsame, schutzgebende Ordnung Gottes. Ich mache mal eine Pause, ob vielleicht irgendwie ein Amen auf diesen Satz kommt. Danke. Diese Leute widerstehen der Wahrheit und sagen, was hat die Gemeinde in meinem Schlafzimmer sich einzumischen? Was hat die Gemeinde sich in mein Bankkonto einzumischen? Nicht die Gemeinde, der heilige Gott, der sagt, du rufst mich an als Herr. Ich habe dich erkauft, du bist mein. Ich will dein Herr sein, nicht nur dein Erlöser. Und ich will dir sagen, wie du zu leben hast. Und ich habe das Recht dazu, dir das zu sagen, weil ich dein Gott bin. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich gezeugt als mein Kind und du hast mich angerufen. Und wenn du mich angerufen hast, dann erwarte ich, dass du das ernst meinst. Und jetzt trainieren wir einen neuen Lebensstil. Und jedes Kind Gottes, das besinnen ist, sagt, ja, das brauche ich und das will ich. Ich will anders werden. Ich will in die Ordnung Gottes hineinkommen. Aber diese Leute sagen, du, da warten wir erst mal. Mal sehen, was da kommt. Mal sehen, was wir da finden in der Bibel. Mal sehen, was Gott wirklich will. Und dann picken sich die Rosinen raus, die Verheißungen, ohne einen Lebensstil der Hingabe an die Wahrheit. Und diese Leute, die nie kapituliert haben, die nie gesagt haben, Gott hat Recht und Gott ist Gott und ich unterwerfe mich der Ordnung Gottes. Oh, wie viele mögen diesen Ausdruck nicht. Aber wenn der, dem du dich unterwirfst, nur dein Bestes will und wirklich weiß, was das Beste ist für dich, dann ist es ein wunderbarer Ausdruck, sich Gott zu unterwerfen. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Viele versuchen, dem Teufel zu widerstehen, ohne sich Gott unterworfen zu haben. Da ist keine Autorität. Du hast keine Autorität, den Teufel aus deinem Leben zu jagen, wenn du dich nicht Gott unterworfen hast. Du hast keine Autorität. Autorität wird gegeben, wer unter Autorität ist. Ein guter Satz, ne? Autorität wird gegeben, wer unter Autorität ist. Unterwerft euch Gott. Ja. Wir müssen sagen, Herr, hier bin ich. Ich akzeptiere deine Ordnung, den Plan, den du hast für mein Leben, die Anweisungen, die du mir gibst. Und dieses sind Leute, die können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil sie sich der Wahrheit verschlossen haben, weil sie alles besser wissen, weil sie nur am Argumentieren sind, weil sie nur sich die Rosinen rauspicken und weil sie nur sich auf das konzentrieren, was ihnen gerade so gefällt und was ihnen keinen Sinn macht oder was sich irgendwie ungut anfühlt und irgendwie keinen Spaß macht. Dazu kannst du sie nicht bewegen, weil ihr Maßstab ist immer noch ihr Ego. Ihr Maßstab ist immer noch, wenn ich nicht fühle, dass ich das tun will, dann werde ich das nicht tun. Da können die mir predigen, was die wollen. Das geht ja nicht. Wir sind ja schließlich nicht in der Sekte. Nein, wir sind nicht in der Sekte. Wir sind im Reich Gottes unter einem König. Und er ist ein guter König, aber er ist ein König. Er ist ein guter König. Er ist ein König. Und er hat das Recht zu sagen, wie es mit deiner Sexualität geht, wie es mit deinen Finanzen geht, wie es mit deinen Beziehungen geht, wie es mit deinen Worten geht, wie es mit deinem ganzen Leben geht. Er hat ein Recht darauf. Du nennst ihn Herr und er will Herr sein. Und diese Menschen sind weit weg vom Herrn und sie widerstehen der Wahrheit. Jetzt kommt ein kurzes positives Beispiel und danach geht die Tragödie weiter. In Vers 10 heißt es dann, Paulus zu Timotheus, das war sein geistlicher Sohn, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Das ist Jüngerschaft. Paulus erwählt Timotheus als seinen geistlichen Sohn und das heißt, er lehrt ihn jetzt und er sagt, pass auf, wenn wir hier Jüngerschaft haben wollen, wenn du ein Mann Gottes werden willst, wenn du etwas von meiner Salbung bekommen möchtest, dann lehre ich dich. Und ich gebe dir die ganze Lehre, die Gott mir gegeben hat. Und du wirst diese Lehre übernehmen, nicht nur vom Verstand, sondern in deinem Lebensstil. Und wenn du das tust, dann wirst du wachsen und wirst vorwärts kommen. Du bist meiner Lehre gefolgt. Das ist genau dasselbe, wie wir vorhin schon gesehen haben, im Großen und Ganzen, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Die Apostel lehrten, die Jünger hörten und gingen nach Hause und wandten das an und haben gesehen, da kommt der Segen. Es funktioniert tatsächlich, was die uns erzählen. Du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, nicht nur der Lehre, dem Lebenswandel, meinem Vorsatz. Geistiges Leben besteht aus Vorsätzen, aus Entscheidungen, aus Gelübden, aus Hingaben, aus klaren Prinzipien, die wir dem Wort Gottes entnehmen und denen wir uns hingeben. Meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. All das gehört dazu und da kann nicht eins von abgestrichen werden. Nicht eins kann abgestrichen werden. Vers 14, du bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Siehst du, es beginnt mit dem Wort und es endet mit einem Lebensstil, wo der Segen Gottes drauf ist. Es beginnt mit der Hingabe und dem Respekt vor dem Wort Gottes. Bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Totende richten wird. Eindringlich. Vor Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Darüber haben wir schon kurz etwas gesagt. Und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn jetzt kommt er wieder auf sein Thema des großen Abfalls zu sprechen. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Das ist eine prophetische Aussage, auch wenn er nicht sagt, das hat der Heilige Geist offenbart, das geht aus dem ganzen Kontext eindeutig hervor und stimmt mit anderen Dingen überein, wo er dann wieder sich bezieht auf den Heiligen Geist. Ja, 1. Timotheus 4, Vers 1, Der Geist sagt, in späteren Zeiten werden die Gläubigen Lehren von Dämonen anhängen und vom Glauben abfallen. Lehren von Dämonen mitten im Volke Gottes. Und weil sie Lehren von Dämonen annehmen, werden sie abfallen. Das Ziel des Teufels ist, Menschen zum Abfall zu bringen. Das heißt, sie hören auf, Christus Gehorsam zu leisten. Und stattdessen leisten sie menschlichen, teuflischen Ideen und Lehren Gehorsam, was ihrem Fleisch sehr entgegenkommt. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden selbst Lehre aufhäufen werden. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Bitte schau diesen Text an, 2. Timotheus 4, Vers 3. Frage, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Wer bitte ist sie? Wer ist mit sie gemeint? Die Mormonen? Die Zeugen Jehovas? Gläubige. Paulus prophezeit, in der letzten Zeit wird ein großer Abfall stattfinden. Und der ist daran erkennbar, dass Gläubige, die Jesus als Herrn nennen, von der Wahrheit sich abwenden. Und sie suchen sich selber Lehrer, die ihnen schöne Dinge erzählen. Aber das, was die da erzählen, ist nicht in Übereinstimmung mit der apostolischen Lehre, wie sie ein für alle Mal dargelegt ist im Neuen Testament. Das ist schockierend und das ist nicht schön zu hören, aber es ist notwendig zu hören. Paulus war nicht naiv. Er war nicht blauäugig und gutgläubig, sondern er sagt, hey, pass auf, da sind Leute unterwegs im Namen des Herrn. Und sie haben einen falschen Dienst, sie haben eine falsche Salbung und sie verführen Menschen. Und sie bringen Betrug und Menschen fallen auf diesen Betrug herein und sie werden dafür einen zu hohen Preis bezahlen. Paulus hat nicht gesagt, ach, die meinen doch alle den Herrn, die meinen es doch alle gut. Sei doch nicht so kritisch, sei nicht so negativ. Genau das Gegenteil. Er ruft nicht zu einem allgemeinen Misstrauen auf. Oh nein, Misstrauen ist nicht von Gott. Er ruft auf zu Wachsamkeit und er ruft auf zu geistlicher Mündigkeit und er ruft auf, Dienste zu prüfen. Und Dienste werden nicht geprüft, weil was alle anderen sagen, wie groß die Gebäude sind, wie viele Leute da ankommen und wie viele Gelder da sind oder welchen Einfluss das hat im Land und so weiter. Das sind alles untaugliche Prüfungskriterien. Die einzigen Prüfungskriterien, die das Neue Testament uns nennt, um einen Dienst zu prüfen. Oder drei sind es, aber die gehören sehr zusammen. Stimmt die Lehre, stimmt die Botschaft mit dem geschriebenen Wort überein? Zweitens, ist der Lebensstil und der Charakter erkennbar, dass es mehr und mehr in Richtung Christusähnlichkeit geht? Und drittens, was ist die Frucht? Was ist die Frucht? Werden Menschen in Bindung, in Abhängigkeit an Christus gebracht? Oder werden sie in Abhängigkeit an einer Leiterpersönlichkeit gebracht? Oder in Abhängigkeit von einem System, einer Kirche, einer Glaubensrichtung, einem Netzwerk? Was ist die Frucht? Das sind die Punkte, die wir kennen müssen, um Dienste zu beurteilen. Und das Wort gesagt, glaubt nicht jedem Geist. Und wir müssen wissen, wie können wir etwas prüfen? Und wenn wir die gesunde Lehre nicht kennen, können wir nicht feststellen, hey, an diesen und jenen Punkten weicht dieses, was wir da gerade hören, von der gesunden Lehre ab. Ist doch logisch. So. Unterscheidung kommt also nicht, indem man Sektenkunde betreibt und alle möglichen falschen Strömungen studiert. Und manche Leute sagen, ja, was hältst du von dieser Richtung und was hältst du davon, was hältst du davon? Warum tust du nicht alles ins Internet und dann kann man sehen, was gefährlich und was falsch ist? Ja, und dann mache ich 6 Wochen Ferien und inzwischen kommt die nächste schreckliche Sache und du findest keine Hilfe im Internet und denkst, weil es nicht drauf steht, dann wird es ja in Ordnung sein. Das ist nicht die Art und Weise. Wir lernen, das Falsche zu erkennen, indem wir das Richtige kennen. Das sind die Leute bei der Bank. Die können oft mit den Fingern eine Blüte identifizieren. Weil so viel echtes Geld durch ihre Finger geht, die haben es in den Fingerspitzen. Und da gehen die Scheine nur so durch und sagen, halt, stopp, nochmal zurück. Da war was, das war komisch. Dann holen sie es raus, dann tun sie es unter ihre Geräte und merken, aha, siehste, wieder ein richtige Feeling gehabt. Die können die Blüten erkennen, weil sie permanent das Richtige in der Hand haben. Wir lernen nicht das Falsche kennen, indem wir uns auf das Falsche konzentrieren, sondern wir müssen Gott kennenlernen. Wir müssen seinen Geist kennenlernen. Wir müssen wissen, wie sein Geist redet, wie sein Geist uns warnt, wie sich das anfühlt. Und wir dürfen nicht abhängig sein von Menschen. Und wir lesen irgendwelche Bücher, ja, der hat geschrieben, das ist ein blöder, unguter Dienst und das ist nicht richtig und das und das. Hey, es geht nicht darum, was Menschen sagen. Was sagt der Heilige Geist? Und der Heilige Geist fängt an zu uns zu reden, wenn wir in diesem Wort zu Hause sind. Ihr habt die Salbung, sagt Johannes, und die Salbung wird euch alles lehren. Der Heilige Geist in uns schlägt Alarm. Das ist komisch. Alle sind so begeistert. Ich fühle mich so komisch und irgendwie, weiß nicht, ich komme da gar nicht mit. Und dann denkt man, ja, ich bin wieder so kritisch und jetzt habe ich wieder irgendwas hier gegen. Lerne auf deinen Geist zu hören. Dein Geist gibt Kommentare ab. Dein Geist lehrt dich zu unterscheiden. Du kannst entdecken, ist da ein Ja, ist da ein Jawohl, das ist es, da geh rein. Oder ist da ein Be careful, halt dich davon weg, das ist nichts für dich. Ist das da? Permanent kriege ich Bücher und CDs und alle möglichen Dinge. Und ich soll mich damit beschäftigen, und so weiter. Manchmal nehme ich nur ein Ding in die Hand. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich kenne diese Leute, ich weiß nicht, was die für eine Lehre hatte. Ich nehme das nur in die Hand. Und der Heilige Geist einfach, er ist sehr sparsam mit seinen Kommentaren. Er sagt einfach, tu es weg. Oder irgendwas anderes. Und ich weiß nicht, wer das ist, habe noch nie von dem gehört. Yes! Yes! Ja! Geh da rein! Das ist gut! Ja. Und dann erst schlage ich das Wort auf und dann prüfe ich Sachen. Aber der erste Impuls ist da. Und wenn etwas in mir sagt, da kann ganz Deutschland begeistert sein. Da können sie alle hinfahren. Da können sie alle Konferenz mitmachen und alle Bücher kaufen. Ich werde dort nicht einen Cent investieren. Und ich habe viele Leute gesehen, die mit Begeisterung in Dinge eingestiegen sind und das hinterher bitter bereut haben. Wir müssen lernen, auf unseren Geist zu hören. Die Salbung in uns will uns alles lehren. Und wie viele Menschen verlassen sich auf ihren Verstand, verlassen sich auf das Urteil von anderen Menschen. Ein Pastor vor Ort sprach über eine bestimmte Sache, die absolut verführerisch ist. Und er sagt, ja, aber der große Bruder XY, der ist doch da auch hingegangen und der hat doch den Heiligen Geist und der wird schon wissen, was er tut. Das ist ein Zeichen von Unmündigkeit. Wir können es nicht darauf verlassen, dass jemand jahrelang einen guten Dienst gehabt hat. Wir müssen schauen, was tut er heute. Man kann lange einen wunderbaren Dienst gehabt haben, kann ein Segen fürs Land gewesen sein und plötzlich geht es doch in die falsche Richtung. Und wir können nicht von dem von früher leben und sagen, ja, das war immer gut, dann wird das jetzt auch gut. Hallo, wir spielen nicht Lotto, wir haben nur einen Versuch. Wir haben nur einen Versuch und der muss treffen, der muss passen, das muss stimmen. Manche Leute mit ihrem geistlichen Leben, die sind so naiv und so blind und so unbedarft. Hast du es gehört, wie die Ostfriesen durchs Minenfeld gehen? Irgendwann wirst du die Mine finden. Irgendwann. Ihr Lieben, das ist nicht das geistige Leben. Wir probieren alles aus und wenn es eine Mine war, dann werden wir es schon merken. Ja, du wirst es merken und dann ist es zu spät. Ich kenne Leute, die sind in dämonische Dinge reingegangen und haben sich nie wieder erholt. Nie wieder. Nie wieder. Manches Mal, du hast nur einen Versuch. So sei vorsichtig. sei vorsichtig. Lerne Gott kennen, lerne das Wort kennen und verstehe, was ist die gesunde Lehre. Und da sind Christen, die weichen ab von der gesunden Lehre. Die können das nicht mehr ertragen. Und sie wenden sich von der Wahrheit ab. Kehren sich ab von der Wahrheit. Das heißt, sie hören auf, Christus nachzufolgen. Das ist, was es heißt. Sich von der Wahrheit abzukehren, heißt aufzuhören, Christus nachzufolgen. Ja, aber der Herr segnet doch, da sind ja so viele Leute und da ist ja Wachstum. Ja, und bei den Zeugen Jehovas ist auch Wachstum. Was möchtest du damit sagen? Wachstum, wie viel Geld da ist, wie viele Fernsehstationen, wie viele verkaufte Bücher, das bedeutet alles überhaupt nichts. Es kann sein, dass es von Gott ist und es kann sein, dass es ganz woanders herkommt. Das sind keine tauglichen Kriterien. Ja, jetzt hast du mich völlig unsicher gemacht. Danke für dieses Kompliment. Gut. Also, dann weißt du, deine einzige Chance ist, du musst den Herrn und das Wort kennenlernen, um Dienste zu prüfen, um zu unterscheiden, um nicht in die Falle zu geraten. Sie wenden sich zu den Fabeln. Heißt das, dass dann auf der Kanzel dieses Buch von Aesop mit den Fabeln aufgeschlagen wird statt Bibel? Nein, Fabeln bedeutet menschliche Erfindungen. Das bedeutet Fabeln, menschliche Erfindungen. Und davon gibt es in Hülle und Fülle in unserem Land menschliche Erfindungen, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Und trotzdem Millionen von Gläubigen glauben das. Menschliche Erfindungen. Wie kannst du sie herausfinden? Indem du die Wahrheit kennst. Und was mit der Wahrheit nicht übereinstimmt, ist die Lüge. Ist doch ganz einfach. Was der Wahrheit widerspricht, ist die Lüge. Und da sind Menschen, die meinen es gut, aber sie belügen dich. Die meinen das alle gut. Aber sie sind verführt und sie verführen andere. Blinde, blinden Leiter. Sie haben selber keine geistliche Peilung. Und sie können andere nicht den Weg der Wahrheit führen. Und davon gibt es nicht ein oder zwei, sondern viele. Und das Merkmal der Endzeit ist, dass das immer mehr zunimmt. Und immer mehr Gläubige werden in diesen Sog hineinkommen, wenn sie jetzt nicht die Warnung des Heiligen Geistes hören und jetzt ihre Hausaufgaben machen und sagen, ich muss mir Zeit nehmen, den Herrn und das Wort der Wahrheit kennenzulernen. Ich muss mich da reinknien. Es geht um mein Leben. Es geht um meine Zukunft. Es geht um die Ehre Gottes. Ich kann das nicht so leichtfertig nehmen und orientiere mich da nach den Verlautbarungen oder Bewertungen und Stellungnahmen von irgendwelchen Menschen. Das reicht nicht aus, sondern wir selber müssen lernen zu prüfen. Menschliche Erfindungen. Wenn ich sowas erwähne, oder 1. Timotheus 4, Lehren von Dämonen, dann sagen die Leute immer, dann gib mir doch mal ein Beispiel. Hallo, ich habe schon Beispiele gegeben. Wenn irgendwer sagt, durch Kinder besprenkeln kommen Menschen in das Reich Gottes, ist es nicht eine Stilfrage und die einen taufen so und die anderen taufen so, sondern es ist eine Wahrheitsfrage. Und Millionen von Menschen in unserem Land werden belogen. Und ihnen wurde bescheinigt, schriftlich, mit Siegel, dass sie Kinder Gottes sind und sie sind nie wiedergeboren. Aber sie haben einen Taufschein. Das ist eine Lehre von Dämonen. Wie kannst du so etwas sagen? Weil was ist das Ziel der Dämonen? Was ist das Ziel des Teufels? Menschen von der Nachfolge Christi gegenüber abzuhalten. Und eins der größten Hindernisse für Evangelisation ist unsere Volkskirche. Und die Leute erzählen, wieso, was willst du? Ich glaube schon, nicht so wie du, ich habe meinen Glauben. Ja? So, irgendjemand hat ihnen eingeredet, das, was sie haben, ist das Normale und wir sind alle überhitzt und extrem. Und wenn wir dann kommen mit der Bibel, dann sagen sie, ach du, ich habe schon meinen Glauben. Ja, das glaube ich gerne. Aber hast du den Glauben, den Gott möchte, dass wir ihn alle haben? Das ist die Frage. Das ist keine Haarspalterei, das ist keine Rechthaberei. Es gibt nur einen Weg in das Himmel, in das Himmelreich. Und das kommt nicht, indem irgendein heiliger Mann eine heilige Handlung an einem unschuldigen Baby vollzieht, sondern indem jemand durch den Heiligen Geist überführt wird. Ich bin ein Sünder, ich gehe verloren, ich brauche die Erlösung und ich beuge meine Knie vor Christus und ich mache ihn zu meinem Herrn und Erlöser. Das ist die einzige Tür zur Erlösung. Und wenn irgendjemand einen anderen Weg vorschlägt, dann ist es eine fromme, brutale, gemeine Verführung. Das müssen wir glauben und zweitens erklären. Er sagt, nee, das kann nicht sein. Also bitte, das gibt ja nur Streit, das kann doch gar nicht sein. Danke, das bringt mich zu Epheser 4. Und dort ist von dem Dienst der Dienstgaben, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und so weiter gesprochen. Und sie bringen das Volk in die Reife. Zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Da sollen wir hinkommen. Denn wir sollen, Vers 14, nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Hier ist eine von mehreren Schriftstellen, die sagen, hey, pass auf, da sind Leute, die wollen dich einfangen. Sei auf der Hut. Betrügerei der Menschen, Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus redet hier nicht von Mormonen oder Zeugen Jehovas, die an deine Tür klopfen. Er redet von Menschen, die sagen, wir glauben an Jesus. Und wenn du dann näher hinschaust, dann siehst du, sie glauben nicht an Jesus, wie die Schrift sagt. Aber die Verheißung ist auf Glauben, wie die Schrift sagt. Johannes 7, 37. Glauben, wie die Schrift sagt. Nicht wie der Herr Pfarrer oder der Erzbischof. Oder der Sektenführer oder der. Glauben, wie die Schrift sagt. Das ist der einzige Glaube, den Gott jemals uns gegeben hat und den er bei uns sehen möchte und den er segnen wird. Das ist der einzige Glaube. Er hat nirgendwo verheißen, einen Glauben zu segnen, der Teile hiervon nimmt, aber andere Teile weglässt und andere Teile dazu tut. Nirgendwo hat er eine Verheißung. Nirgendwo. Die Verheißung ist auf der Ordnung Gottes. So, hier wird beschrieben diese Gefahr, Betrügerei, listig ersonnener Irrtum. Und jetzt kommt die Antwort. Was ist die Antwort der reifen, mündigen Christen? Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Und achte drauf, lass uns wieder ganz genau am Text entlang gehen. Es steht nicht, lasst uns die Wahrheit denken. Die Wahrheit sprechen. Wahrheit muss gesprochen werden. Wir müssen erklären, was wir glauben. Wir müssen erklären, das ist, was das Wort sagt. So steht es geschrieben. Und da wird es fromme Leute geben, die dich als Fanatiker abstempeln. Oh ja. Aber das haben sie mit Jesus gemacht, das haben sie mit Paulus gemacht. Und Jesus sagt, wenn sie es mit mir gemacht haben, werden sie es mit euch auch machen. So, wir haben das verheißen bekommen. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Sagst aber doch nicht hier im 21. Jahrhundert, mitten in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Wort Gottes sagt alle. Lerne nur nach dem Wort der Wahrheit, dich selber zu bewegen und zu erklären, da wo du ein Mandat hast, wo du einen Umkreis hast, wo Menschen sind, denen du was sagen kannst. Und sag du, was Gottes Wort sagt. Und wie schnell wird sich erfüllen, was Paulus prophezeit hat. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Der einzige Grund, warum alles noch so friedlich ist, ist, weil wir so harmlos sind. Und weil wir die religiösen Geister in diesem Land noch huldigen und ihnen Respekt zollen und sie anerkennen, statt mit ihnen zu tun, was man mit Götzen zu tun hat, zu stürzen, sie niederzumachen, sie zu brandmarken, sie als das zu erklären, was sie wirklich sind, Lügen und keine Hilfen. Lügen, religiöse, fromme Lügen. Und das schwemmt hinein. Es kommt in das Volk Gottes. Lass uns jetzt zu 2. Korinther 11 gehen. Diese Stelle hatten wir schon einmal, aber nur den ersten Teil. Jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. 2. Korinther 11. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das haben wir uns ein bisschen angeschaut, Donnerstag oder Freitag. Jetzt Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Wo greift der Teufel an? Was ist das Ziel? Was will er umpolen? Unseren Sinn, unsere Gesinnung, unsere Haltung der Einfalt und Lauterkeit. Und das bedeutet, dieses Wort Einfalt, es bedeutet Geradheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Und das ist das Ziel des Teufels. Er hat kein Problem damit, dass du Christ bist, aber bitte nicht in Geradheit. Bitte nicht in Aufrichtigkeit, bitte nicht in Ehrlichkeit. Mach, was du willst, aber diese Dinge lass doch mal beiseite. Das gibt doch nur Ärger, das macht doch nur Probleme, das macht dir das Leben schwer. Wir könnten doch einen viel einfachen Weg für dich vorschlagen. Der Teufel hat kein Problem mit Gläubigen, die im Kompromiss leben. Er hat nur Probleme mit denen, die sagen, so steht's geschrieben, so will ich leben und so will ich andere herausfordern und berufen und ermutigen, auch so zu leben. Mit denen hat der Teufel Probleme. Nur mit denen. Und da ist ein Angriff des Teufels auf unsere Herzenshaltung gegenüber Christus. Er sagt nicht, warum probierst du nicht mit ein bisschen Buddhismus? Oder ist doch nicht dumm. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, der Teufel kommt fromm daher. Er kommt mit christlichem Vokabular daher. Und er wird ganz viel von Liebe reden und ganz viel von Einheit reden und von Frieden reden. Und wir müssen das Wort kennen und wir müssen immer die göttlichen Gedanken parat haben. Wenn Christus von Frieden redet, er ist der Friedefürst. Dann wie passt das zusammen, wenn er sagt, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Wie passen jetzt die beiden Dinge zusammen? Wie kann er Friedefürst sein und gleichzeitig bringt er das Schwert? Also Kampf, Auseinandersetzung. Der Friede Gottes kommt und regiert, nachdem das Schwert sein Werk getan hat. So passen diese beiden Dinge zusammen. Erst kommt das Schwert des Herrn und trennt Lüge und Wahrheit. Und die, die das angenommen haben, die erleben den Frieden Gottes. Aber was wir heute haben, einen Frieden unter dem Dach der Vermischung. Und alles wird zusammengerührt und alles ist doch christlich und alles ist doch gut und alles ist doch in Ordnung und die meinen das doch auch gut und so weiter. Lasst uns auf der Hut sein. Jetzt wird erklärt, also jetzt, ich habe kurz jetzt beschrieben, worauf zielt der Angriff des Teufels? Er zielt nicht darauf, dass du dem Glauben entsagst. Er zielt darauf, dass deine Herzenshaltung, deine innere Einstellung Christus gegenüber nicht länger gekennzeichnet ist von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradheit. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit ist, ich lese in meiner Bibel, Gott will, dass alle Christen in neuen Zungen sprechen. Also nehme ich das, was das Wort sagt. Und ich strecke mich danach aus und tue, was die Bibel sagt, was man tun soll, um erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und ich bin erfüllt vom Heiligen Geist und spreche in neuen Zungen. Das ist Geradheit. Heuchelei ist, das steht da, aber das meint etwas ganz anderes. Das ist Heuchelei. Man sagt das eine und tut das andere. Das ist Heuchelei. Und wenn Gott etwas hasst, ist es Heuchelei. Weil er ein Gott von Gradlinigkeit ist. Er sagt ja und er meint ja. Und er möchte, dass wir Ja sagen und Ja meinen. Fertig, aus. Und nicht, ja, das müssen wir heute anders verstehen und im Kontext, und dann machen wir da unsere akrobatischen Übungen und unterm Schluss kommt der pure Rebellion gegen das geschriebene Wort raus. Das ist nicht so. Das ist nicht so. So, wir müssen diesen Angriff kennen. Und er kommt gegen jedes Kind Gottes. Sagt nicht, ach, ich bin keine Leiterperson, ich habe irgendwie nichts Besonderes im Reich Gottes an Verantwortung. Das trifft mich nicht, ihr Lieben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlinge. Ob Leiter oder nicht Leiter, das ist ihm vollkommen egal. Am liebsten Leiter, aber nicht nur. Jeder, der ihm da die Gelegenheit bietet. Und bitte, wir wollen nicht Angst haben. Petrus sagt, der Teufel geht umher und sucht. Warum geht er umher? Warum sagt er nicht einfach, ach, da ist ein Christ, rum, und verschlingt den? Weil er muss suchen, bis einer da ist, der ohne Waffenrüstung rumläuft. Er kann nicht einfach jeden verschlingen, nur weil er Christ ist, sondern er muss lange suchen, bis er einen findet, ohne Schwert und ohne Helm und ohne Schild und ohne allen. Und sagt, ah, da haben wir wieder einen Vollpelz, das passt ja wunderbar. Er muss suchen. Der Teufel ist nicht stärker als irgendein Christ, der sagt, ich gehöre Jesus und ich lebe in der Wahrheit. Der Teufel kann nichts tun mit diesem Menschen. Kann ihm Schwierigkeiten bereiten, aber ihn nicht wegziehen von dieser Hingabe an Christus. Das ist völlig unmöglich. So, also die Herzenseinstellung gegenüber Christus. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt, wie findet dieser Angriff auf unser Herz statt? Wie findet es statt? Und das ist in völliger Übereinstimmung mit dem, was wir schon gelesen haben, nur noch ein bisschen detaillierter. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht empfangen habt, so ertragt ihr das recht gut. Wovon spricht er hier? Wenn du das ganze Kapitel 11 liest, oder eigentlich 10 und 11, Paulus ist hier in einer Auseinandersetzung mit falschen Aposteln, mit falschen Dienern, die in die Gemeinde gekommen sind, und die haben dort gepredigt und haben dort gelehrt, und die Menschen haben das angenommen. Er sagt dann später weiter unten, und das geht immer zusammen, Leute, die falsche Lehre haben, früher oder später landen sie in einem verkehrten Leiterschaftsstil. Paulus sagt, wenn die euch schlagen und aufzehren und fressen, dann ertragt ihr das recht gut. Die treten anmaßend auf, die sind gewalttätig mit der Gemeinde, die unterdrücken, die manipulieren. Und Paulus sagt, und ihr nehmt das noch hin. Wie viele Schäfchen kennen nur die Lehre von Unterordnung. Und sie lassen sich die dümmsten und gemeinsten und schrecklichsten und perversesten Dinge vorsetzen, die man überhaupt nicht nur ausdenken kann im Geist, im Reiche Gottes. Und sagen, ja, ich muss doch meinem Leiter mich unterordnen. Zeige mir eine Schriftstelle, die von dir verlangt, dich einem Leiter, der nicht mehr Christus nachfolgt, dich unterzuordnen. Zeige mir eine. Wenn du es jetzt nicht hast, aber sagst, doch, da gibt's welche, such sie zu Hause und schick sie mir per E-Mail. Eine Schriftstelle, die sagt, egal wie, das ist dein Pastor und der kann in Ehebruch leben, der kann Irrlehre verkündigen, der kann Leute manipulieren, unter Druck setzen, Isabel, alles, aber er ist dein Pastor und du musst ihm nachfolgen und dich ihn unterordnen. Zeige mir eine Schriftstelle. Das ist eine gute Herausforderung, nicht wahr? Sagt, hey, da muss doch irgendwo eine sein. Okay, such. Unterordnung ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist Leiterschaft, die Christus nachfolgt. Du kannst nicht und du darfst nicht Leitern nachfolgen, die selber nicht mehr Christus nachfolgen. Und ich habe festgestellt, je weniger ein Leiter Christus nachfolgt, umso häufiger gebraucht er das Wort Unterordnung. Das ist in einem direkten, diametralen Verhältnis. Je weniger das eine, umso mehr das andere. Wo es Leiterschaft nach dem Neuen Testament gibt, in Dienerschaft, in Vorbild, zur Herde und so weiter, da musst du nicht viel erzählen, wer hier der Leiter ist und dass es gut ist, sich unterzuordnen. Aber mein Thema ist jetzt nicht Leiterschaft, obwohl das ganz eng verbunden ist. wie wir hier auch sehen, da kommen Leute, die sind im Dienst und sie spielen sich auf eine Art und Weise, die nicht christusgemäß ist. Ja? Und Paulus ist nicht zimperlich und er sagt, sie sind falsche Apostel und sie sind Diener Satans. Wow. Ja, muss da der Paulus nicht mal Buße tun über seine kritische Haltung. Am Abend legt er sich ins Bett und der Heilige Geist sagt, hast du gut geschrieben. Das kommt ins Buch, da stehe ich voll zu. Wie hast du den Heiligen Geist empfangen? Du hast eine Predigt, eine Botschaft gehört über Jesus. Du hast das Evangelium gehört. Ich weiß, die Zeit sitzt uns wieder im Nacken. Aber ich muss noch ein bisschen das... Ich schlafe ja auch nicht. Wenn ihr jetzt alle reihenweise eingeschlafen seid, hätte ich gesagt, die brauchen jetzt einen starken Kaffee. Aber es sieht im Moment nicht so aus. Wir haben die Botschaft von Jesus gehört, wir haben das Evangelium gehört, wir haben das angenommen und als Folge davon haben wir den Heiligen Geist empfangen. Ja, das ist die Ordnung. Wir erkennen Jesus als Herrn, wir verstehen, er ist unser Stellvertreter, er hat die Schuld, die Strafe auf sich genommen, er hat unsere Schuld getilgt, wir nehmen das an und wir empfangen den Heiligen Geist. Und jetzt kommen Leute, die verkündigen einen anderen Jesus, nicht den, den Paulus verkündigt hat. Sie verkünden ein anderes Evangelium, nicht das, das Paulus verkündigt hat. Die Leute nehmen das an und sie empfangen, oh Schock, einen anderen Geist. Ich bin erstaunt darüber, über dieses Missverhältnis, wie absolut schockierend diese Schriftstelle in ihrer Aussage ist und wie wenige Christen sich mit dieser Passage beschäftigen. Wie wenige glauben, dass es tatsächlich möglich ist, nur weil man arglos und harmlos da am Sonntagmorgen sitzt und wie ein hungriges Schwälbchen einfach den Schnabel aufmacht und alles wird uns reingestopft. Und wir können schon sagen, ja, mein Pfarrer ist eigentlich nicht gläubig und so. Aber weißt du, ich muss doch in die Kirche gehen. Das ist am Sonntag, dann tut man das so. Wie wenige Leute glauben, wenn ich eine Predigt annehme von einem anderen Jesus, wenn ich ein Evangelium annehme, was nicht das Evangelium von Paulus ist, dass ich damit einen anderen Geist inhaliere. Wie wenige glauben das? Wie wenige? Und das ist eine schreckliche Gefahr. Kinder Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist, weil sie verkehrte Dinge hören, immer wieder. Nicht, sie sind irgendwo reingeraten und alles in ihnen sagt, Achtung, mach die Schotten dicht, nimm mir überhaupt nichts an. Und in der Hälfte der Zeit gehst du raus, weil du es eh nicht mehr ertragen kannst. Ich rede nicht davon, sondern ich rede davon, dass wir da ganz lammfromm sitzen und lassen uns alles reinstopfen. Ob das Bibel ist oder das Gegenteil von Bibel, ach, wen interessiert denn das? Wir empfangen einen anderen Geist. Zusätzlich zum Heiligen Geist empfangen wir einen religiösen Geist. Und dieser religiöse Geist wird sich ausbreiten, und wird mehr und mehr das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben überlagern und ausblenden und verdecken. Und dann rutschen wir Jahr um Jahr tiefer hinein in diese Geschichte. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, hallo, was du da geglaubt hast, die Richtung, die du eingeschlagen hast, ist nicht Bibel, dann haben diese Leute durch diesen Geist diese seltsame Fähigkeit, statt zu hören, statt sich warnen zu lassen, den zu beschießen, der sie herausholen will aus dem Irrtum. Das ist das Werk des religiösen Geistes. Sie kriegen einen dicken, dicken, dicken Superfrieden im Leben des Ungehorsams. Und dieser Friede kommt nicht vom Heiligen Geist. Und sie kriegen eine solche Selbstsicherheit und Arroganz, dass sie nicht mehr nach Hause gehen müssen und sagen, ich muss prüfen, ob ich nicht vielleicht doch verführt bin. Ich muss schauen, was das Wort sagt. Diese Leute, die den religiösen Geist empfangen haben, die müssen nicht mehr prüfen. Die wissen, dass das alles Quatsch ist. Die wissen, dass das gesetzlich ist und Bangemacherei und dass das nicht richtig ist. Sie wissen, dass sie das Richtige haben, auch wenn sie es mit keiner Schriftstelle belegen können und es x Schriftstellen gibt, die zeigen, dass sie die Verführten sind. Sie sind, das ist das Merkmal von Verführung. Sie haben eine übernatürliche Gewissheit, dass sie nicht verführt sind. Ja. Und da ist das Problem. Alle Kinder Gottes, die in der Wahrheit sind und im Heiligen Geist sind, haben auch eine übernatürliche Gewissheit, dass sie nicht verführt sind. Nur die eine Gewissheit kommt aus dem Heiligen Geist und die andere Gewissheit kommt aus dem religiösen Geist. Ja, wie kann ich jetzt wissen, wo meine Gewissheit herkommt? Es gibt nur ein Kriterium. Stimmen deine Glaubensüberzeugungen mit dem geschriebenen Wort überein? Oder musst du sagen, in Bezug auf Taufe, in Bezug auf Geistestaufe, in Bezug auf biblische Gemeinde, biblische Ältestenschaft und Einheit und Liebe und all die, musst du sagen, ja, die Bibel sagt es eigentlich ganz anders, aber trotzdem, dann bist du auf gefährlichem Boden, auf ganz gefährlichem Boden. Machen wir mal eine kleine Denkpause. Lass es mal sacken. Triff die Entscheidung. Ich muss nach Hause gehen. Ich muss prüfen. Nicht jetzt. Nein, später. Ich muss prüfen, ob meine Überzeugungen über Christus, über Nachfolge, über Gemeinde, über Ältestenschaft, über Jüngerschaft und all diese praktischen Dinge, kommen die aus diesem Buch? Oder hat das mir irgendjemand eingetrichtert und ich wurde dazu erzogen, das zu glauben, ohne das zu prüfen? Du musst das herausfinden. Unbedingt. Einen religiösen Geist zu empfangen, ist keine Kleinigkeit. Und viele, wenn sie es einmal sich eingefangen haben, kommen nicht mehr heraus. Und wenn, dann nur mit sehr viel Mühe. Wir wollen sicher sein, dass wir uns nicht irgendetwas einfangen, was uns wegzieht von Christus. Was uns blind macht, was uns arrogant macht, was uns sagt, ja sicher, die Bibel, klar, aber. Ich weiß von einem Christen, hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Pastorin aus der Landeskirche. Und die hat geschwärmt, oh, der Heilige Geist, und wie wunderbar. Und wir haben ja solche Freiheit hier und wir können hier machen, was wir wollen und alles wunderbar. Und ach so, ihr könnt machen, was ihr wollt. Alles, was in der Bibel ist. Ja, wir sind total frei. So, wie macht ihr das dann mit der Taufe? Naja, weißt du, Und dann kam raus, wie das immer so ist, sie tun nicht, was die Bibel sagt, sondern sie tun genau das Gegenteil. Statt Menschen zur Bekehrung zu bringen und dann zu taufen, reaktivieren sie eine Kinderbesprenkelung und sagen, das ist das Original. Und der Vorwurf war, aber du weißt, was die Bibel sagt. Du weißt, die führenden evangelischen Theologen, die besten Köpfe, das ist keine Vermutung von mir, sondern das kann ich dir schriftlich zeigen. Das ist, was andere Theologen sagen. Die besten theologischen Kräfte, die die evangelische Welt je hervorgebracht hat, müssen zugestehen, dass die Kindertaufe aus der Bibel niemals zu rechtfertigen ist. Niemals. No way. Während das, was wir glauben über die neutestamentliche Taufe, völlig klar dokumentiert ist. Also warum wollen wir das, was klar dokumentiert ist, verwerfen, aber uns auf etwas stützen, wo wir sagen, ja, aber die Tradition und im zweiten Jahrhundert. Und mir ist egal, was sie im zweiten Jahrhundert gemacht haben. Mir ist egal, ich halte mich an die Lehre der Apostel. Weil das ist das Authentische. Das ist, was sie von Christus bekommen haben. Und was andere damit gemacht haben, das interessiert mich überhaupt nicht. Und wenn alle in die Irre gehen, ist es immer noch kein Beweis, dass es richtig ist. Amen. Und die Frage war, ja, aber wie wirst du eines Tages vor Gott stehen? Du weißt, dass das überhaupt nicht in der Bibel ist. Du betrügst Leute, du redest Sonntag für Sonntag Menschen mit Bruder und Schwester an, die ganz eindeutig Heiden sind. Und bescheinigst denen Sonntag für Sonntag, du redest denen ein, die sind Kinder Gottes. Und deswegen müssen sie sich ja nicht bekehren, weil sie sind ja schon drin. Wie bringst du das klar mit dem Punkt, eines Tages stehst du vor ihm? Wie wird der Herr deinen Dienst beurteilen? Und was sagte diese Pastorin? Ach, wie der Herr unseren Dienst hier auf Erden beurteilt, das kann ja sowieso keiner von uns wissen. Dein Gott, das unbekannte Wesen. Ja, also wir geben hier unser Bestes. Ob das nachher reicht, ob das richtig ist, ob das Gottes Wohlgefallen findet, das kann doch kein, das ist doch vermessen, wenn wir sagen würden, was ich hier tue, ist der Wille Gottes und das ist Gott Wohlgefallen. Das ist ja schon vermessen. Das klingt so demütig und es ist total verlogen. Wenn Christus seinen Willen offenbart hat, dann erwartet er, dass wir diesen Willen tun. Und nach dem, was er uns vorgegeben hat, wird er uns bewerten. Er hat nicht andere Maßstäbe und sagt, gebt mal euer Bestes, ihr wisst mal nicht, was das ist und ich verrate euch auch nicht, nach was ich euch nachher messe, aber gebt mal eures Bestes und nachher werdet ihr euch wundern, wenn ich meine Kriterien rausziehe und da fallt ihr alle durch. Ihr Lieben, wir haben keinen Gott der Willkür. Was er uns heute sagt, danach wird er uns morgen, wenn wir vor ihm stehen, messen. Hallo? Hallo? Und wir sind verantwortlich. Und niemand kann sich hinter jemand anderen verstecken. Niemand. Wir sind verantwortlich. Und wir wollen wachsam sein. Und wollen sehen, wie wir uns schützen können vor dem verführerischen Geist, der uns wegziehen möchte. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wie lange soll die sein? Viertelstunde Pause. Und dann muss ich das noch ein bisschen vertiefen und ein bisschen noch weiter abrunden. Und dann kommen auch noch Fragen. Und das könnte durchaus sein, dass wir mit unserem Zeitplan ein bisschen Probleme kriegen. Aber wenn deine kriegen, dann renn und krieg sie. Ich habe noch ein bisschen Zeit.